Deutschlandfunk, der Tag.
Der Tag ist es wohl, aber der Tag live. Ein Special in der Deutschlandfunk-App. Extra zur Landtagswahl in Brandenburg. 20 Uhr haben wir es an diesem 22. September 2024. Heute mit Sarah Zerback. Hi. Und ja, das war's dann aber auch quasi schon mit Konstanten hier bei der Tag. Wir probieren heute Abend mal was aus und senden nicht nur raus in die Welt pünktlich um 17 Uhr, sondern wollen auch was zurückbekommen, mit euch sprechen, mit Ihnen sprechen. Also das soll hier ausdrücklich heute Abend in beide Richtungen funktionieren. Einfach weil man sonst an so einem Wahlabend mit seinen Gedanken auch vielleicht nicht so richtig weiß manchmal wohin, wenn man allein auf dem Sofa sitzt und das Ganze am Fernsehen oder natürlich mit dem Deutschlandfunk im Ohr verfolgt. Twitter gibt's ja auch nicht mehr. Aber die Fragen, die Diskussionen, die müssen ja irgendwo hin, haben wir uns gedacht. Zu uns müssen die. Und ich sitze hier zum Glück auch nicht allein, sondern neben mir sitzt meine Kollegin Sina Frönrich.
Hi Sarah, ich freue mich hier zu sein. Wir haben ja heute Abend auch eine ganze Menge vor an diesem Wahlabend. Deswegen sind wir heute hier zu zweit und ich bin zu Gast in der Tag.
Ja, das macht durchaus Sinn, würde ich auch sagen, weil ja einfach ein bisschen mehr zu tun ist als in so einer gewöhnlichen der Tag-Folge. Wir machen beides heute. Analyse, so wie sonst auch in der Tag. Also wie es jetzt weitergeht in Brandenburg ist natürlich hochspannend. Was das für die Bundespolitik und für den Rest Deutschlands heißt auch. Dazu holen wir uns gleich Einschätzungen von unseren Korrespondenten rein. Und ich sag mal so, es ist gleich doppelt gut, dass wir zwei das zusammen machen. Ich tief aus dem Westen, also mehr Westen geht ja eigentlich gar nicht, ich komme aus dem Ruhrpott. Und du, Sina, aus Brandenburg. Ich verfolge das Ganze schon sehr mit dem Blick darauf, muss ich sagen, was das für Deutschland insgesamt heißt. Und du ja dann schon nochmal anders, ist ja schließlich deine Heimat, ne?
Ja, ich war den ganzen Tag und eigentlich auch seit, also das ganze Wochenende, aber jetzt heute Abend auch viel mit Schulfreunden, Freundinnen, mit der Familie in Kontakt, mit Menschen, die in Brandenburg leben, die dort Familie haben. Das war schon viel Reflexion, weil man doch einfach natürlich auf sein Heimatland, wenn dort eine Wahl stattfindet, nochmal ganz anders guckt. Das sind auch sehr unterschiedliche Sichtweisen und wir wollen natürlich wissen von euch und Ihnen, die ihr uns zuhört, wie schaut ihr auf diese Wahl und auf diesen Wahlabend? Und das wollen wir hier besprechen auf diesem Kanal in der Deutschlandfunk-App. Meldet euch, wir wollen hören, was euch jetzt gerade durch den Kopf geht, welche Fragen ihr habt und dafür habt ihr verschiedene Wege. Ihr könnt uns einmal bei Instagram schreiben, beim Deutschlandfunk-Account oder ihr erreicht uns per Signal oder WhatsApp. Die Nummer ist die folgende: 0173 5690322. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt dertag@deutschlandfunk.de.
Und über all diese Kanäle sammeln wir fleißig Rückmeldungen. Ist auch schon ein bisschen was da. Das machen die Kollegen Leo Ameln und Jens Becker. Solange hören wir hier aber mal, bevor dann noch so richtig was aufläuft, den vorläufigen Wahlsieger dieses Abends. Stand jetzt den amtierenden Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD.
Wir hatten ein klares Ziel. Wir wollten gegen eine Partei, die in Teilen offen rechtsextremistisch ist, dieses Land sozusagen verteidigen.
Sina Fröndrich und ich, wir sitzen jetzt nicht in Neuruppin oder in der Niederlausitz, sondern zusammen im Kölner Deutschlandfunkstudio nebeneinander. Für die Expertise vor Ort, da holen wir uns unsere Korrespondentin mit in die Sendung. Claudia van Laak war in den vergangenen Wochen in Brandenburg viel unterwegs, hat den Wahlkampf verfolgt. Sie leitet das Berliner Landesstudio, war bis 2010 aber auch selbst Brandenburg-Korrespondentin. Und wir erreichen sie jetzt im Potsdamer Landtag. Hallo Claudia. Steht die Leitung denn?
Hallo, hallo.
Da ist die Claudia.
Ja, so ist das in so einem, an so einem Wahlabend, genau.
Verschiedene Leitungen. Ich bin von der AfD-Wahlparty in Potsdam-Marquardt. Das sind so 10 Kilometer entfernt. Bin ich jetzt hier rüber gerast und gerade vor kurzem in unserem Wahlstudio hier im Landtag in Potsdam angekommen.
Herzlich willkommen auch in der Tag live.
Und ein paar Kilometer weiter, nämlich in Berlin, ist Stefan Dietchen für uns, unser Leiter des Hauptstadtstudios. Stadtstudios, denn diese Wahl ist natürlich auch im politischen Berlin relevant. Stefan, du bist aus Berlin zugeschaltet. Hallo dorthin.
Hallo, grüß euch. Schönen Abend.
So, wir haben ihn gerade schon gehört, den amtierenden Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Das war ja eins der Top-Themen jetzt auch in den vergangenen Tagen noch. Der hat sehr hoch gepokert und gesagt, wenn mich und meiner SPD die AfD überholt, dann stehe ich für die nächste Regierung nicht zur Verfügung. Jetzt sieht es ja so aus, also Stand 20.05 Uhr hier an diesem Abend, als wäre das Kalkül aufgegangen. Dazu gab es an diesem Wahlabend Gratulationen von der CDU und dann dieses doch, wie ich finde, bemerkenswerte Statement vom CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das war sehr mutig von Herrn Woidke. So sieht Glaubwürdigkeit aus. Er hat gesagt, alles auf eine Karte. Entweder ihr wählt mich oder ich bin raus.
Mutig. Mutig nennt ihn der politische Kontrahent. Claudia, ist das Kalkül von Dietmar Woidke also aufgegangen?
Ja, so ist es. Er hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und als er vor ein paar Wochen zum ersten Mal sagte, wenn wir die SPD nicht auf Platz 1 landen, dann sage ich Tschüss, dann bin ich weg. Da haben alle gesagt, meint er das wirklich ernst? Hat er sich da verplappert oder meint er es wirklich so? Und tatsächlich hat er das ja in den Wochen danach auch mehrfach wiederholt. Ja, er meinte es ernst und er hat da wirklich sein gesamtes Gewicht, sein politisches Gewicht, sein persönliches Gewicht in die Waagschale geworfen und tatsächlich, er hat gewonnen. Die SPD liegt vorn, wenn auch nur knapp vor der AfD.
Wir haben auch heute Abend in den Wahlsendungen den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schon gehört. Der nennt das eine furiose Aufholjagd. Noch im Sommer sah es ja tatsächlich für die SPD ziemlich düster aus. Und hat er auch eine Hörerrückmeldung erreicht. Der Hörer sagt, die SPD hat nur wegen der One-Man-Show Woidke gewonnen. Ist das so? Würdest du die These unterstreichen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und dazu muss man wissen, dass Woidke wirklich einen sehr, sehr guten Ruf hat hier in Brandenburg. 61% aller Wahlberechtigten hat vor der Wahl gesagt, wir finden, dass er ein sehr guter Ministerpräsident ist. Und das ist wirklich, das sind sehr, sehr hohe Werte. Und das war Woidke vorher wohl schon klar, dass sein Ruf exzellent ist und dass er es eben schaffen könnte, auch von den anderen Parteien Wählerinnen und Wähler rüberzuziehen zur SPD. Und dazu muss man ja auch noch wissen, dass er ja einen ganz, ganz klaren Abgrenzungswahlkampf betrieben hat. Er hat gesagt, der Bund ist der Bund und Olaf Scholz sitzt da in Berlin und hat im Grunde gar nichts zu tun mit uns, obwohl ja alle wissen, dass Olaf Scholz in Potsdam lebt und sogar seinen Bundestagswahlkreis hat hier. Also Woidke hat sich maximal distanziert von der Ampelregierung in Berlin und er wollte auch keine gemeinsamen Wahlkampfauftritte mit Olaf Scholz und man muss sagen, auch das ist aufgegangen.
Stefan, Claudia hat es gerade gesagt, dass sich Dietmar Woidke maximal distanziert hat von Olaf Scholz und von der Bundes-SPD. Was sind das jetzt für Signale, die da aus Potsdam nach Berlin reichen?
Ja, das kann man jetzt natürlich ganz unterschiedlich sehen und wir sehen jetzt an dem Abend schon, dass genau die zwei möglichen Interpretationen eine Rolle spielen. Das eine ist, das hört man jetzt sehr viel in den Medien, der Woidke hat gewonnen, weil er den Scholz aus dem Land rausgehalten hat. Also demnach könnte die Lehre für die SPD sein, da schau her, ohne Scholz gewinnen wir Wahlen. Ja, dann überlegen wir mal, was wir da in der Bundestagswahl machen. Die andere Interpretation, die haben wir jetzt schon ansatzweise von Lars Klingbeil gehört. Und ich bin sicher, dass das die Interpretation ist, die Scholz und sein engster Berater und Führungskreis jetzt auch in der Partei streuen werden. Wir sehen hochpersönliche Wahlen, hohes Risiko, große Aufholjagden, alles das geht. Diese Aussage wird dann sein von Scholz, ich mache den Woidke im Bund, ich gewinne das Rennen. Und gerade Woidke zeigt das. Man kann das gewinnen durch eine ganz starke Personalisierung. Und dann wird sehr schnell dazu dann der Satz kommen, die CDU hat sich für Friedrich Merz entschieden. Und gerade deswegen ist das für uns, für die SPD, dann eine wirklich machbare Aufgabe.
Also Stefan, da spricht schon raus, dass die SPD rund um den Kanzler jetzt versucht, das dann doch als Sieg für sich zu verbuchen.
Naja, die SPD rund um den Kanzler, das würde ich noch nicht so sehen, weil die nicht so ganz rund um den Kanzler stehen. Die haben schon nach wie vor ihre Zweifel. Die werden den nach wie vor auch innerparteilich auf den Prüfstand stellen. Und die Zweifel, die es an ihm gab, die ja auch laut geworden sind, die wir vielfach gehört haben, also geht das mit Scholz, die sind ja nicht auf einen Schlag beseitigt. Aber dieser Prüfstand für den Kanzler, der kommt natürlich jetzt auch im Herbst mit den schwierigen Aufgaben, die der Koalition bevorstehen. Also die müssen jetzt sehr schwierige parlamentarische Verfahren durchlaufen. Der Haushalt, dieser schwierige Haushaltskompromiss, der auf der Spitze der Koalitionsebene, Parteivorsitzender, Kanzler, Vizekanzler, Lindner besiegelt ist, aber jetzt in die Fraktionen getragen werden muss. Und dann die Einigung über dieses Sicherheits- und Migrationspaket, das besonders bei den Grünen große Widerstände auslöst, viel Bauchschmerzen macht. Und dann die Forderung, die die SPD sehr, sehr hart machen wird, der mit der FDP umstrittene Kompromiss zur Rentenpolitik, der muss durchgehen. Also das ist ein Prüfstand für den Zusammenhalt und für die Kompromissfähigkeit dieser angeschlagenen und überstrapazierten Koalition und damit auch für die Führungsfähigkeit des Kanzlers. Also wenn dem Scholz das gelingt, dann ist er durch. Aber das ist nicht sicher und das ist alles andere als ausgeschlossen, dass die Koalition darüber auch zerbricht.
Haben wir eine Rückmeldung von der Hörerin zu Johanna direkt dazu. Kann das dann sein, dass bei der Bundestagswahl in einem Jahr und einer Woche findet die ja statt, dass es dann vielleicht heißt, also wer SPD will, der muss dann ebenso wie jetzt hier in Brandenburg mit Woidke leider Scholz wählen?
Na, bei Woidke war das ja anders. Da ist ja wirklich sehr selbstbewusst gesagt worden, wer Woidke will, muss leider SPD wählen, so ungefähr. So war das da. Und der Scholz und seine Leute, die werden darauf setzen und werden sagen, in der Schlussphase des Wahlkampfes wird das eine sehr persönliche Entscheidung sein. Wen wollt ihr? Und die wissen jetzt, die Frage wird dann sein oder soll sein, wollt ihr den Scholz oder wollt ihr den Merz? Und ich würde mal vorhersagen, der Scholz, der sich in vielem schon als ein sehr gelehriger Schüler von Angela Merkel bis hin in die Imitation von manchen politischen Verhaltensweisen erwiesen hat, der wird einen Wahlkampf machen, der den Spruch von Merkel nicht ausgesprochen, aber implizit variieren wird. Ihr kennt mich, mit mir wisst ihr, was ihr habt. Ihr wart nicht zufrieden mit mir, aber die Rechnung wird dann sein. Also die Zeiten sind unsicher, da ist Krieg in Europa. Ist er nach Deutschland gekommen? Ist er eskaliert? Nein. Arbeitsplätze, sind sie noch da? Ja, sind noch da. Wirtschaft, naja, alles schwierig, aber nicht katastrophal. Also wir wissen, was wir haben und dann dagegen gestellt, also sozusagen diesen Merz, wollen wir das mit dem wagen? Ist das Zeit für solche Experimente? Jemanden, den man ja auch mit Etiketten behaften kann. Also das wird diese hochpersonalisierte Auseinandersetzung sein. Die Scholz-SPD sucht, aber da wird Scholz auch die eigene Partei erst nochmal überzeugen müssen und das wird nicht ganz einfach sein.
Da sind wir jetzt schon weit ins nächste. Aber die Entscheidung war ja ein bisschen anders hier, wenn ich mich kurz einmischen darf, weil das ist ja dann die Entscheidung zwischen zwei Demokraten und zwei demokratischen Parteien. Und hier in Brandenburg stand ja die Entscheidung zwischen der SPD auf der einen Seite und einer AfD, die zwar nicht vom Verfassungsschutz komplett als rechtsextremistisch eingestuft wird, aber zum Teil schon ist, und auch der AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt wird eingeschätzt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Es gab sehr viel völkische Töne zu hören im Wahlkampf auch. Also ich glaube, dass doch da die Entscheidung Verfassung, Grundgesetz, Demokratie auf der einen Seite und eine AfD in Brandenburg, die wirklich sehr weit rechts steht, auf der anderen Seite doch vermutlich leichter fällt.
Claudia, darf ich dir mal eine Frage stellen aus dem Hauptstadtstudio? Die CDU hat ein Kalkül, Friedrich Merz hat das gesagt in seiner Rede in der Bundestagsdebatte. Wir haben das heute auch in einem Interview im Deutschlandfunk nochmal so in einem Nebensatz gehört von CDU-Generalsekretär Christian Linnemann. Carsten Linnemann, der gesagt hat, wir müssen diese Polarisierung, die wir jetzt in Brandenburg rein gesehen haben zwischen der SPD und der AfD, die müssen wir wieder in die Mitte des Parteienspektrums zurückholen. Sich sozusagen darauf einlassen und sagen, am Ende muss das eine Polarisierung sein zwischen SPD und CDU, zwischen Scholz und Merz. Das hat den Kurs der CDU in der Flüchtlings- und Migrationspolitik in den letzten Wochen mit der Forderung nach Zurückweisungen an den Grenzen, also eigentlich ja, früher war das mal eine AfD-Forderung, also das hat das geprägt. Das ziehen wir in die Mitte zurück, damit grenzen wir dann erfolgreich die AfD auf Bundesebene aus. Aus diesen Erfahrungen in Brandenburg, kann sowas dann vielleicht im Bund doch gelingen?
Also ich glaube, im Bund kann das eher gelingen als in einem ostdeutschen Bundesland, wo natürlich das die AfD schon immer sehr stark war. Das haben wir ja auch in Sachsen gesehen. Wir haben das in Thüringen gesehen. Der Bund ist nochmal was anderes. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob sich die CDU da einen Gefallen getan hat, hier in Brandenburg zuletzt mit dem Brandenburger Innenminister, der tatsächlich ja sogar zu Protokoll gegeben hat, das individuelle Recht auf Asyl müsse abgeschafft werden. Also es schien so, als ob die CDU da in letzter Minute nochmal in Richtung AfD geblinkt hat. Und das hat ihr definitiv nicht geholfen.
Wir würden jetzt ihr beiden mal einen Hörer mit in die Sendung reinholen, der hier schon in der Leitung unter dem Knöpfchen wartet und uns angerufen hat aus Oranienburg. Henning Schluss, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Genau, gerade nicht aus Oranienburg. Also ich lebe in Oranienburg, aber fahre jetzt gerade zur Arbeit nach Wien, also auf dem Zug.
Da ist die Verbindung sozusagen so ein bisschen wackelig. Wir wissen, dass es um das Thema taktisches Wählen geht. Das haben wir sozusagen hier schon übermittelt bekommen aus der Regie. Was ist denn der Punkt?
Ich höre Ihnen gerade so zu und finde, ich teile Ihre Beobachtung, dass es eine sehr personalisierte Wahl war, noch stärker als die vor 5 Jahren. Und Sie haben das ja auch mehrfach jetzt gesagt, es ging um SPD oder AfD. Aber eigentlich ging es darum ja nicht in der Wahl, sondern es standen eine ganze Vielzahl von Parteien zur Wahl. Aber dadurch, dass dieses so personalisiert wird oder auf ein Duell hin fokussiert wird, wie Sie das jetzt auch wieder gemacht haben, gerät das aus dem Blick, dass es ja auch noch andere Parteien gibt und dass das Parlament eben gerade sich aus mehr Parteien zusammensetzen sollte als den 4, die wir jetzt haben, von denen eine autoritäre Kaderpartei ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sich sogar noch nach der Leiterin da nennt. Und die AfD, haben Sie schon viel drüber gesagt. Und dann gibt es noch SPD und CDU, da haben Sie auch schon drüber gesagt. Aber wer alles nicht im Parlament mehr ist, sind die Grünen, die Linken, die Freien Wähler.
Na, das müssen wir natürlich noch abwarten. Der Wahlabend ist noch früh. Ne? So ein Direktmandat kann ja noch bei rauskommen.
Naja, die Direktmandate, wenn man sich das jetzt anschaut, im letzten Landtag war es noch so, dass Freie Wähler und Grüne je ein Direktmandat errungen haben. Das ist diesmal nicht mehr so. In den Landtagen davor hatte die Linke auch immer noch Direktmandate. Auch das ist nicht mehr der Fall. Es gibt Direktmandate anscheinend jetzt nur noch für SPD und AfD, wenn sich der Trend jetzt so verhärtet, wie er sich jetzt abzeichnet. Und insofern könnte man ja eigentlich von den Franzosen lernen, die sehr erfolgreich mit taktischem Wählen ja, den Rassemblement National in die Schranken gewiesen haben. In Deutschland und gerade in Brandenburg, jetzt auch im Wahlkampf, ist das immer stark zurückgewiesen worden. Obwohl Kompakt ja eine Kampagne gestartet hat, aber gerade diese Kampagne wurde von vielen, auch gerade aus der SPD, aber auch aus anderen Parteien, als demokratiegefährdend bezeichnet. Dabei wäre mit der vielleicht die Sperrminorität der AfD zu verhindern gewesen, wenn Freie Wähler, Linke, Grüne auch im Landtag gewesen wäre.
Also Herr Schluss, meinen Sie, Herr Schluss, mit taktisch wählen, dass man die Stimme splittet zwischen Erst- und Zweitstimme?
Ganz genau. Und dass man eben nicht nur sie splittet, weil man einen Kandidaten oder eine Kandidatin besonders sympathisch findet, sondern überlegt, welche Kandidatin aus dem demokratischen Spektrum hat die größten Chancen und offensiv die wählt. Vielleicht sogar andere Kandidatinnen zurücktreten und zurückziehen oder Wahlempfehlungen zumindest aussprechen, um zu verhindern, dass die AfD das Direktmandat erringt. Denn sie hat nirgends eine absolute Mehrheit, die AfD, in keinem einzigen Wahlkreis. Trotzdem hat sie eine Vielzahl von Direktmandaten. Und das zeigt, dass die demokratischen Parteien eben nicht in der Lage sind, sich hier zu vereinbaren. Und das ist eigentlich schade, weil in Frankreich das sehr erfolgreich war.
Also wenn ich Herrn Schluss richtig verstanden habe, dann sagen Sie, das taktische Wählen einfach mal anders wählen, als man es vielleicht üblicherweise getan hat. Ich kann das mit reingeben, dass das auch eine Rückmeldung war, die ich heute auch immer wieder bekommen habe, dass einige bei der SPD ihr Kreuzchen gemacht haben, obwohl sie eigentlich CDU-Stammwähler, Wählerinnen sind.
Claudia, genau.
Claudia Stephan, wie schaut ihr da drauf?
Ja, die Zahl ist, die wir ja gehört haben aus Umfragen, ist, dass ich glaube über 70% der SPD-Wähler gesagt haben, sie haben die SPD gewählt, um die AfD zu verhindern. Das ist aber natürlich ein Phänomen, das wir jetzt immer wieder gesehen haben In Thüringen und in Sachsen ist das der Union eher zugute gekommen. Gerade in Sachsen dann dem dortigen Ministerpräsidenten Kretschmer, der auch vor der Brandenburg-Wahl ausdrücklich eine Wahlempfehlung für den brandenburgischen SPD-Ministerpräsidenten Woidke ausgesprochen hat, weil er genau diese Situation kennt. Also das ist eine Frage ans Wahlsystem. Und wenn man den Vergleich mit Frankreich zieht, dann muss man sehen, dass da ja gerade intensiv darüber diskutiert wird, ob man nicht eigentlich sich eher einem deutschen Wahlsystem annähern muss, weil man da natürlich in der Situation ist, wo man rein in den Wahlkreisen dieses absolute Mehrheitsprinzip hat. So dass es dann immer wieder zu diesen Stichwahlkonstellationen kommt, wo ständig Leute quasi gezwungen werden, contre coeur zu wählen, also gegen die eigene Überzeugung, Kandidaten die Stimme zu geben, die sie eigentlich gar nicht wählen wollen, nur um was anderes zu verhindern. Und dort ist es so, dass man sagt, da kämen wir raus, wenn wir uns stärker an einem deutschen Verhältniswahlrecht orientieren würden, dass es den Menschen dann erlaubt, eben wirklich nach ihren Parteipräferenzen zu wählen und dann den Parteien danach abverlangt, entsprechende Koalitionen zu bilden, um radikale, populistische, autoritäre Mehrheiten zu verhindern.
Stefan, da geht es ja auch, bevor Claudia vielleicht gleich noch ein bisschen was schildert, aus Brandenburg. Entschuldigung, Herr Schluss, aber die Frage schließt sich an und die stellt sich auch Sebastian aus Potsdam zum Beispiel, der uns gerade auf WhatsApp schreibt. Das strategische Wählen, das kann natürlich auch dazu führen, dass die Repräsentation des Wählerwillens dann so ein bisschen unter die Räder gerät. Also Sebastian aus Potsdam schreibt ausdrücklich, dass es gut ist, dass die AfD nicht die stärkste Partei geworden ist. Aber für alle anderen Parteien ist das ja schlecht. Wie bewertest du das?
Naja, ich glaube, dass das natürlich ein extrem hohes politisches Bewusstsein voraussetzt. Das heißt, da muss auch sehr viel da sein an politischer Bildung. Wissen die Menschen, was ist die Erststimme, was ist die Zweitstimme? Überlegt man sich das genau? Tut man sich da möglicherweise zusammen mit anderen, mit dem Verein und sagt, okay, wir wählen jetzt gemeinsam so oder wie auch immer? Also ich glaube, das ist schon sehr elaboriert.
Und sorgt nicht für Frust? Oder wie hast du das im Wahlkampf erlebt? Dass man sagt, eigentlich ist das gar nicht das, was ich fühle, sondern ich mache das jetzt eben aus
Taktik. Das war nicht der Punkt. Also ich glaube wirklich, dass die meisten aus tiefstem Herzen oder viele aus tiefstem Herzen gesagt haben, eigentlich würden wir CDU wählen, aber wir wählen diesmal SPD. Oder eigentlich würden wir Grüne wählen, wir wählen diesmal SPD. Das ist uns viel, viel, viel wichtiger als unsere Partei, wo wir eigentlich normalerweise unser Kreuzchen machen.
Wir wollen an der Stelle auch ganz kurz Henning Schluss noch aus Oranienburg verabschieden. Ja. Da hat sich nämlich gerade so ein bisschen still und leise die Leitung verabschiedet. Aber da ist er wieder.
Ich würde einen Punkt gerne noch sagen.
Ja, bitte.
Und zwar haben wir ja eben nicht ein reines Verhältniswahlrecht, sondern wir haben eine Mischung aus einem Verhältniswahlrecht und einem direkten Wahlrecht. Wir haben ja eine Erst- und eine Zweitstimme. Und mit der Zweitstimme, da wird das Verhältnis geklärt. Mit der Erststimme dagegen wählt man direkt einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Und taktisch wählen bedeutet vor allen Dingen gerade diese Erststimme taktisch einzusetzen, nicht die Zweitstimme. Und deshalb kann diese Erststimme, weil ja ein Großteil der Überhangmandate auch ausgeglichen werden, nicht dazu führen, dass der Wählerwille komplett verfälscht wird. Im Gegenteil, durch die Grundmandatsklausel, also ein Direktmandat, reicht aus, um die 5%-Hürde auszuhebeln, würde es sogar dazu führen, dass der Wählerwille besser dargestellt wird, weil nämlich zum Beispiel dann die Freien Wähler im Umfang von 2,5%, wenn der Herr Wieder das Direktmandat geholt hätte, im Landtag präsentiert werden. Oder die Grünen, wenn Frau Schäfer das Direktmandat geholt hätte, im Landtag mit 4,6% der Wählerstimmen repräsentiert oder da wäre. Die sind so jetzt nicht dort, ne? Die fehlen dort. Also genau diese Wähler werden gerade nicht dargestellt. Deshalb ist die Erststimme sehr wichtig für taktisches Wählen gewesen. Und das ist, glaube ich, jetzt hier auch im Podcast noch nicht richtig rausgekommen, was der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist und was die Erststimme bewegen kann. Deshalb stimme ich Ihnen ganz zu, es bräuchte da deutlich mehr politische Bildung.
Ja, und die beiden Punkte, das ist ja gut, geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, wir sind ja erst 24 Minuten hier live, aber der ist auf jeden Fall angekommen. Also vielen Dank schon mal an der Stelle. Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das beantworten mag, so aus demokratietheoretischer Sicht. Was sagt ihr?
Stefan?
Ja, wir sind, also der Hörer hat natürlich recht, das taktische Wählen kann sich auf allen Ebenen abspielen. Die Möglichkeit, mit der Erststimme ganze Parteien in den Landtag zu hieven, die unter der 5%-Hürde bleiben, die ergibt sich in ganz bestimmten Wahlkreisen. Das sind wenige Wahlkreise, in denen dann in diesem Fall die Freien Wähler und die Grünen eine Aussicht hatten, ihre Kandidaten als Direktkandidaten in den Landtag zu schicken und damit dann diese 5%-Hürde auszuschalten und das gesamte mit dem gesamten Stimmgewicht in den Landtag einzuziehen. Also taktisches Wählen, das gehört natürlich überall dazu, dass Wähler sagen, ich schaue mir Konstellationen an, und das spielt immer mehr eigentlich eine Rolle, weil wir immer mehr sehen, dass sich traditionelle Parteienbindungen auflösen und Leute immer kurzfristiger und dann entsprechend auch taktischer entscheiden, wem sie ihre Stimmen geben. Dass die Entscheidung dann häufig erst wirklich dann auf dem Weg ins Wahllokal oder tatsächlich erst in der Wahlkabine fällt. Und da kommen dann alle möglichen Überlegungen rein, eben wie sehen die Umfragen aus, die gewinnen an Bedeutung, und eben auch solche taktischen Überlegungen, die auf der Bundesebene dann möglicherweise auch nochmal dazu führen, dass da natürlich in diese taktischen Überlegungen auch noch Koalitionsüberlegungen mit reinkommen können. Also wen hiefe ich unter Umständen mit rein, damit eine bestimmte Koalition, dann eine Wunschkoalition im Bund zustande kommt.
Aber das würde mich jetzt mal interessieren, inwiefern zum Beispiel, ich nenne jetzt mal den Wahlkreis von Peter Wieder, Freie Wähler in Bernau, die Wählerinnen und Wähler dort, ob die jetzt überhaupt wussten, was es bedeutet, wenn sie dem Peter Wieder ihre Erststimme geben, dass sie es damit geschafft hätten, die gesamten Freien Wähler dann auch in den Landtag zu wählen. Also ist da dieses Bewusstsein überhaupt da gewesen in diesen Wahlkreisen, zum Beispiel auch in Potsdam oder Strausberg mit Kerstin Kaiser, die es ja hätte schaffen können für die Linke? Also das fände ich mal spannend, das herauszufinden. Wussten die Wählerinnen und Wähler, was sie da machen können mit Erst- und Zweitstimme?
Das ist eine Frage, die wir hier vielleicht direkt auch an unser Publikum geben können. Also wer sich dazu äußern möchte, kann sich gerne melden. Ich gebe noch mal die Nummer durch für WhatsApp oder Signal, Nachrichten oder auch Anrufe: 0173 5690 322. 0173 5690 322. Und wir haben jetzt auch wieder einen Hörer in der Leitung. Simon Schreck aus Stuttgart hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Wie ist denn Ihre Frage hier an diesem Wahlabend in Brandenburg?
Genau, also meine Frage bezieht sich auf die FDP, aber auch auf die Grünen, die sich dann in den Medien, sag ich mal, auch relativ schnell äußern und sagen, was sie dann auch an Programmpunkten jetzt dann auch durchsetzen wollen, gerade auch auf Bundesebene. Was ich aber eigentlich angebracht finden würde, wäre vielleicht auch mehr Grundlagenarbeit und auch anzuerkennen nach dem Motto, okay, wir müssen uns jetzt erst einmal zurückziehen und auch nochmal beraten, auch vielleicht nochmal eigene Positionen überdenken. Und das fehlt mir so ein bisschen auch, wenn die Parteien dann nach außen gehen.
Was meinen Sie mit Grundlagenarbeit?
Gerade jetzt halt in den Kreis- oder Landesverbänden, dass man vielleicht auch versucht, mehr Leute dann mit einzubeziehen und, sage ich mal, weniger direkt über die Medien halt auszuspielen und genau sich auch mehr mit den Mitgliedern auch nochmal abzustimmen.
Darf ich Sie mal zurückfragen aus Berlin? Das finde ich jetzt, interessant, weil das ja so eine Standardformel ist, die wir von Politikern am Wahlabend hören. Wir werden dieses Wahlergebnis jetzt erstmal sorgfältig analysieren. Und wir Journalisten sagen dann immer, der drückt sich. Die wissen doch genau, die hatten doch genügend Zeit, sich zu überlegen, was da rauskommt. Die wissen ganz genau, was los ist. Die wollen uns noch nichts sagen. Aber Sie hätten Verständnis für den Satz. Sie würden sagen, ja, lass die doch jetzt erstmal in Ruhe analysieren.
Ja, also sage ich mal, bevor man mit Schnellschüssen kommt, auf jeden Fall.
Okay, das merke ich mir. Das,
Aber Analyse auch mit
Wahlsendung, oder? Ich meine.
Analyse auch mit Ergebnissen dann, oder? Die erwarten Sie dann schon.
Auf jeden Fall. Das wäre natürlich wünschenswert, ja, wenn dann auch was bei rumkommt.
Wobei man natürlich, das kann ich dann aus der Berliner Erfahrung sagen jedenfalls, und ich bin sicher, dass das in Landesparteien, in Landesverbänden natürlich ganz ähnlich ist. Also da gehen ja dann Prozesse los in so Parteien. Also deswegen gibt's dann am nächsten Morgen dann immer diese berühmten Gremien sitzen, die Parteipräsidien, die da zusammenkommen. Und das werden wir auch jetzt sehen. Ich habe ja eben über die SPD gesprochen. Da werden jetzt eben Prozesse losgehen. Die werden uns die ganzen nächsten Wochen und Monate bis zum Jahresende mit Sicherheit begleiten, wo die dieses Wahlergebnis diskutieren und Überzeugungsarbeit in den Parteien läuft. Bei der SPD dann von diesen beiden Richtungen. Die einen, die sagen werden, wir machen das wie der Woidke, wir schaffen das auch mit dem Scholz, gerade gegen den Merz. Und bei den anderen, die dann eben sagen, schaut euch mal die Beliebtheitswerte von Scholz an, das klappt nie und so weiter.
Also passt vielleicht noch eine Rückmeldung, die wir auf Instagram von Darek bekommen haben, ganz gut. Der schreibt davon, die Resultate für AfD und BSW in Brandenburg sind eine gelbe Karte für alle älteren Parteien. Stefan, Claudia, habt ihr das Gefühl, dass das so angekommen ist? Und wir reden ja jetzt nicht nur über die erste gelbe Karte im Zweifel. Wir haben Thüringen und Sachsen liegen ja jetzt noch nicht so lange zurück.
Naja, die Politik genau,
darüber
steht total
habe ich kurz oder, nach. Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Weil wir hatten ja, glaube ich, auch in unserem Deutschlandfunkprogramm in der Wahlsendung den SPD-Generalsekretär David Kolesnik, der dann gesagt hat, ja, wir dürfen eigentlich jetzt nicht wieder zur Normalität zurückkehren, sondern wir müssen eigentlich schon genau gucken, warum hat die AfD da so einen Erfolg? Und er hat dann über Social Media gesprochen zum Beispiel. Aber mein Eindruck ist, dass das dann doch wieder hinten runterfällt. Da ist, kommt dann die große Erleichterung. Huch, wir haben es doch geschafft. Und sprich, es wird kaum darüber nachgedacht werden, wäre jetzt meine Vermutung, dass da eine AfD bei 30% gelandet ist. Sondern erst wieder, wenn die nächste Wahl ansteht, werden alle ganz nervös. Also das wäre wirklich eine Aufgabe, der sich die Parteien stellen müssten. Also nicht nur in Richtung AfD, sondern Darek hat ja auch geschrieben, BSW, da ist es ja ähnlich. Also das, mein Eindruck auf der Straße war, dass da extrem viel aus dem Bauch heraus gewählt wird, dass da nur noch Gefühle zählen, dass da die Fakten, die angebracht worden sind von den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, dass die gar nicht mehr, die wurden gar nicht mehr beachtet, die wurden weggewischt, spielt keine Rolle.
Die Fakten und auch die Themen, Claudia, also wir haben ja schon im Vorfeld immer wieder drüber gesprochen, also polarisiert, personalisiert, aber auch viel Bundespolitik in den Landtagswahlkämpfen. Das haben wir in Thüringen gesehen, das haben wir in Sachsen gesehen. Wie war das in Brandenburg?
Ja, das war auch so in Brandenburg. Also es gab eben den Versuch von speziell von Dietmar Woidke von der SPD eben auf diese Landeskarte zu setzen und die Punkte zu machen, die ja stimmen. Extrem hohe Investitionen, Industriearbeitsplätze mit Tesla, Wirtschaftswachstum, eine neue Uni, eine Medizinuni in Cottbus und so weiter. Also da zu kommen mit diesen Argumenten, aber ich glaube bei denjenigen, die sich da schon verabschiedet hatten, spielte das alles keine Rolle, sondern da gab es halt eine AfD, die an die, ich sage es jetzt mal, niederen Instinkte, an die negativen Gefühle appelliert hat. Und da gab es halt viele, die sich da gerne haben hineinfallen lassen.
Claudia, es ist ganz interessant, weil wir haben hier den ganzen Abend über viel Hörerrückmeldung genau zu diesem Thema. Also wir haben viel Erleichterung gehört, vor allem an diesem Wahlabend, dass die AfD eben nicht auf Platz 1 ist. Dabei hat die Partei ja fast 30% und in manchen Wahlkreisen sogar deutlich mehr. Ist das nach den Ergebnissen in Thüringen und Sachsen einfach nicht mehr überraschend, sowas erreicht uns hier. Es gibt Fragen, wie ich hätte nicht mehr dran geglaubt, aber das ist jetzt hier ein Hoch auf die Demokratie. Claudia, dabei tickt ja gerade die Brandenburger AfD doch ziemlich extrem, bis hin zum Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt. Wir wollen mal ganz kurz in einen Ton vom Wahlabend von Hans-Christoph Berndt reinhören.
Die Nationale Front steht, die Nationale Front der BRD, sie hat nochmal alles zusammengekratzt und wir sind fast gleich stark.
Klingt schon
ja,
ziemlich.
Ja, und es war völkisch, auch, Höcke war auch bei der Wahlparty und hatte einen kurzen Auftritt und sagte dann, wir sind Volkspartei im Osten. Und auch der Hans-Christoph Berndt hat so etwas Ähnliches betont. Und was ich tatsächlich sehr ja, wie soll ich es nennen, bedenkenswert fand, war, dass dann im Anschluss, nachdem die ersten Statements kamen, speziell von der Jungen Alternative, ein Lied abgespielt wurde auf der Wahlparty. Dieses Lied lautet, wir schieben alle ab, und die jungen Leute von der AfD, von der Jungen Alternative, haben da mitgegrölt und dazu getanzt.
Lena Cotré war auch da drunter, ne?
War auch dabei gesehen. Und das ist ja genau der Punkt, den auch die AfD und den auch der Spitzenkandidat Hans-Christoph Bernd so ansprach und sagte, ja, wir haben die Jugend. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ist es ja auch so, dass diejenigen, die über 60 sind, die haben im Grunde der SPD den Wahlsieg gerettet.
Wir haben dazu eine Nachricht bekommen von Siggi, schreibt auf Instagram, der Populismus siegt, der Rassismus siegt, Menschen aus marginalisierten Gruppen müssen in Deutschland wieder Angst haben, es ist schwer zu verdauen. Und ich ergänze mal dazu, ich habe auch eine Rückmeldung bekommen von einer Berlinerin, die sagt, sie überlegt sich jetzt dreimal, ob sie noch an den Badesee fährt, dann im nächsten Sommer, jetzt im Herbst vielleicht nicht gerade, weil sie erkennbar Migrationshintergrund hat. Und noch eine andere Rückmeldung aus einem Wahlkreis, der relativ nah an Sachsen-Anhalt liegt. Dort ist die AfD auf weit über 40% gekommen, was das Zusammenleben zwischen Nachbarinnen und Nachbarn mitunter doch erschwert. Claudia, du warst jetzt unterwegs in Brandenburg in den vergangenen Wochen. Welches Bild bietet sich dir da? Wie schwierig ist das zum Teil ja vor Ort, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen?
Ja, wir haben da natürlich einen Unterschied zwischen dem Speckgürtel, das sind also die Regionen rund um Berlin, wo sich ein anderes Bild zeigt als in Richtung Sachsen-Anhalt, an den Rändern, auch in Richtung Sachsen, sprich in der Lausitz. Also je näher es in Richtung Rand geht, umso höher wird dann die Beteiligung der AfD und der Wahlerfolg der AfD im Speckgürtel rund um Berlin. Ist der Wahlerfolg nicht so hoch. Und was die Menschen dort angeht, schwer zu sagen. Also ich habe ja einen SPD-Abgeordneten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus begleitet beim Wahlkampf in der Lausitz. Und er hat wirklich versucht, da ins Gespräch zu kommen mit den Menschen und erstmal versucht, Gemeinsamkeiten herzustellen, um eine Gesprächsebene zu erreichen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer.
Und Stefan, du hast ja den bundespolitischen Blick. Inwieweit hat denn auch die Migrations- und Asyldebatte, die wir da medial verfolgen konnten, die öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten auch zwischen Ampel und Union dazu beigetragen, dass sich das Klima da nochmal so verschärft hat?
Ja, natürlich. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Ihr habt die Frage aufgeworfen, reagieren die Politiker auf dieses oder reagieren die anderen Parteien auf die Wahlerfolge, das Ansteigen der Werte der AfD und das, was wir da in der Migrationspolitik erlebt haben, dann auch nach dem Anschlag von Solingen insbesondere, das war im Wesentlichen eine Reaktion auf die AfD-Werte. Das ist explizit sowohl von den entscheidenden Leuten in der Ampelfraktion als auch von der Union, die da ja eine sehr treibende Kraft war, eine Antwort gewesen oder der Versuch einer Antwort, das zu tun, was ich eben schon mal in der Frage angedeutet habe, nämlich der AfD da das Wasser abzugraben. Dahinter verbarg sich die Hoffnung, auch bei denen, die zum Beispiel bei solchen Themen wie Zurückweisungen an deutschen Grenzen, die da wussten, das ist rechtlich und europapolitisch total heikel, geht eigentlich gegen unsere europapolitischen Grundüberzeugungen, zum Teil auch gegen rechtlichen Rat. Die haben diese Forderung vorangetrieben.
Und interessanterweise, Dietmar Woidke hat sich dem ja angeschlossen nochmal.
Ja, genau. Aber das ist das, was ich auf der Bundesebene erlebt habe. Im Wissen, das ist total heikel, da gehen wir an die Grenzen dessen, was wir eigentlich tun wollen und auch tun dürfen, um der AfD da das Wasser abzugraben. Die Hoffnung war, dass man das sozusagen einmal machen kann. Also man nimmt denen jetzt dieses Thema mal aus der Hand und gewinnt dadurch dann Manövrierfreiheit, dann insbesondere dann im Bundestagswahlkampf. Ob das aufgeht,
genau das ist eine Frage, da kann man Lammer drüber...
Ja. Ja, ob genau das aufgeht, das ist eine Frage, über die man lange streiten kann. Ja, das ist diese alte Frage, kann man diesen einer Partei wie der AfD ein Thema aus der Hand nehmen und dann stehen die leer da und verlieren an Zuspruch, weil zu viele Wählerinnen und Wähler sehen, aha, wir haben da was gesehen, die anderen Parteien bewegen sich
oder wählen sie das, was Original, wir wollen.
Oder kommen sie in eine Situation, wo die AfD sie mit diesen Themen immer weiter treibt, wo die dann mit den nächsten Forderungen kommen und das gar nicht aufhört. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Da kann man lange dann eben drüber diskutieren und auf Erfahrungen auch in anderen Ländern schauen, wie sich sowas entwickelt, wie der Umgang von Parteien der Mitte, von demokratisch rechtsstaatlich orientierten Parteien mit solchen autoritären Parteien ist, die natürlich immer treibende Kräfte sein können und sozusagen, wie man das bei Trump sieht, dann irgendwie, wenn das Thema Grenzpolitik abgewirtschaftet ist, dann kommt so einer und sagt, die fressen aber unsere Haustiere auf. Und auch da stehen wir dann wieder vor der Frage, hilft ihm das jetzt oder hilft oder bewirkt das Gegenteil?
Claudia, du wolltest was ergänzen.
Also ja, Hans-Christoph Berndt, der Spitzenkandidat der AfD Brandenburg, der hat genau dazu gerade am Wahlabend etwas gesagt und hat das als Erfolg verbucht und hat die Formulierung benutzt, wir haben sie getrieben oder wir haben sie vor uns
her. Das haben wir doch auch schon mal gehört, ne? Da war von Jagen
ja,
die Rede.
Von Jagen, das war Gauland. Mhm. Also er hat gesagt, das ist der riesige Erfolg der AfD gewesen oder immer noch, dass sich im Grunde die anderen Parteien jetzt so stark in Richtung AfD bewegt haben. Also die AfD hat es als großen Erfolg verbucht.
Ich packe mal hier noch einen Kommentar mit rein, der uns erreicht hat von einem Bernd, Vorname Bernd nehme ich mal an. Wie lange will man eigentlich in Berlin noch tatenlos und ergebnislos und anscheinend auch völlig gleichgültig zuschauen, wie die AfD einen Wähler nach dem anderen abgrast? Das Brandenburger Bild ist jedenfalls ein weiterer Warnschuss, scheint aber alles wieder ungehört zu verhallen. Man hat zumindest den Eindruck. Jetzt sind wir noch nicht mal 3 Stunden nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses für Brandenburg. Aber Claudia, teilst du diesen Eindruck? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich wollte diesen Kommentar gerne noch mal mit reingeben.
Also ich glaube, dass Dietmar Woidke da sehr klar steht. Und bei ihm würde ich das nicht so sehen. Also er hat ja am Freitag bei der Abschlusskundgebung in Oranienburg da ganz klar diesen Punkt gemacht, wir oder sie. Er hat auch darauf hingewiesen, wir machen hier auch unsere Abschlusskundgebung, unsere Veranstaltung bewusst in Oranienburg. Hier gab es ein KZ, das KZ Sachsenhausen. Und hat also seine Werte da ganz klar gemacht. Also dort bei ihm habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er der AfD da nach dem Mund redet.
Es gibt Darf ich da noch mal was kurz ergänzen dazu? Also ich würde dezidiert sagen, das hat Wirkung. In der Debatte über die Migrationspolitik haben wir gesehen, wie die anderen Parteien, von der Ampel bis zur Union, die Getriebenen der AfD waren. Die haben unter dem Druck der AfD oder in der Sorge darum, dass dieses Thema komplett von der AfD übernommen wird, ihren Kurs in einer Weise verschärft, wie wir das sonst nicht gesehen hätten. Wenn jemand sagt, das war eine rationale Reaktion auf das, was in Solingen passiert ist, würde ich auch nach dem, was ich erlebe hier in vielen Gesprächen in Berlin sagen, das stimmt nicht. Das ist alles geprägt gewesen davon, dass das im Wahlkampf stattgefunden hat und dass das im Zeichen des Drucks der AfD steht. Und ich würde eine zweite Ergänzung machen, weil ihr eben angesprochen habt, was bedeutet das für Menschen mit Migrationshintergrund, für dunkelhäutige Menschen, für Leute, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus vielleicht in Deutschland haben, für Zuwanderer, für Menschen, die vor der Frage stehen, wollen wir hier in Deutschland bleiben, für ausgebildete Facharbeitskräfte, für junge Studierende, die irgendwann nach Deutschland gekommen sind und gesagt haben, das ist ein weltoffenes Land, gesicherte Demokratie. Die sagen, sie brauchen Zuwanderung aus demografischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, hier sind wir willkommen. Dann würde ich darauf hinweisen, und wir hören da zurzeit sehr dezidiert hin, gehen in entsprechende Stadtviertel, sprechen mit Leuten, ich tue das auch, da gibt es gerade einen drastischen Stimmungswandel. den wir, glaube ich, in dem Ausmaß noch gar nicht, in den meisten Medien noch gar nicht erfasst haben. Dieser Vertrauensverlust, die Fragen, die da gestellt werden, ist das das Land, in dem ich wirklich noch willkommen bin? Und da ist das dann ein geschlossenes Bild. Ein Land, in dem eine Partei wie die AfD solche Stimmenzuwächse hat und der Vorwurf von vielen, die anderen Parteien richten ihren Kurs danach aus.
Und Stefan, ja nicht nur die AfD, sondern auch das ganz neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht, also in Brandenburg zumindest erst Ende Mai sogar gegründet, 40 Mitglieder hat das, hat auch aus dem Stand wieder ein zweistelliges Wahlergebnis. Ist ja alles noch volatil an diesem Abend, aber so rund um 12% sind das. Und wir haben viele Hörerrückmeldungen bekommen, die gesagt haben, wir sind jetzt kein AfD-Wähler, aber es braucht Veränderung. Das zielt ja alles so in diese Richtung. Und gleichzeitig sehen wir jetzt hier, um auch das nochmal mit in die Sendung zu nehmen, 20.45 Uhr, es könnte tatsächlich sein, dass die Grünen es ja doch nicht in diesen Landtag schaffen. Also da zittern einfach die Grünen jetzt in Brandenburg auch noch ein paar Stunden lang. Claudia, was heißt all das denn für die Regierungsbildung im Bundesland Brandenburg?
Also für die Regierungsbildung bedeutet das, niemand will mit der AfD. Das heißt, dieses starke Ergebnis, was die AfD eingefahren hat, nützt ihr bei der Regierungsbildung nichts. Und so schätze ich das ein. Es wird jetzt eine Koalitionsverhandlungen geben, SPD, CDU und BSW. Und das wird interessant, speziell jetzt auch mit dem BSW, weil viele sagen, dieses BSW ist eine Blackbox. Wir wissen eigentlich gar nicht, wer ist da drin in dieser Box.
Sagt die CDU zum Beispiel, ne?
Ja, wir kennen den Spitzenkandidaten. Das ist Robert Krumbach, ein Arbeitsrichter. Er war 40 Jahre lang Mitglied der SPD, das heißt, und er hat mir gesagt, er sei ausgetreten aus der SPD, weil bei der SPD die Arbeitnehmerrechte nicht mehr vertreten werden. Also in seinen politischen Haltungen ist er der SPD relativ nah, aber es wissen nur sehr wenige Menschen und vielleicht weiß er das selber auch gar nicht, wer sonst noch so in seiner Partei ist und wer da möglicherweise jetzt auch die Hand hebt für ein Ministeramt, für einen Staatssekretärsposten. Also wie das noch ausgeht, das ist die große Frage.
Claudia, die SPD hat sich da ja wesentlich offener gezeigt als die CDU. Also wir haben die Töne von CDU-Chef Merz natürlich im Ohr, der sich da massiv vom BSW abgegrenzt hat. Aber in Brandenburg selbst, Jan Redmann, hat sich das noch so ein Spalt weit offen gelassen, oder?
Ja, und er hat auch gesagt, so wie die anderen, da hängt ganz viel an Personen und wir wissen gar nicht so richtig, mit wem verhandeln wir denn da eigentlich? Verhandeln wir mit Robert Krumbach, dem Chef des BSW in Brandenburg, oder verhandeln wir da mit Sarah Wagenknecht zum Beispiel? Völlig unklar. Also es gibt einen Punkt, der CDU ganz wichtig ist und wo ich glaube, wird sie auch wenig Abstriche machen wollen in Richtung BSW, nämlich die Bedeutung der Bundeswehr. Also Jan Redmann betont es immer wieder, wie wichtig ihm die Rolle der Bundeswehr ist, eine starke Bundeswehr. Wir haben verschiedene sehr wichtige Bundeswehrstandorte in Brandenburg, Holzdorf zum Beispiel und auch so ein Punkt wie die NATO. Also wenn das alles Sachen sind, die vom BSW angezweifelt werden, da könnte es dann Friktionen geben zwischen CDU und BSW.
Da geht es an die DNA, ne? Der CDU. Hm.
Da passt noch eine Hörermeldung von Jochen aus Berlin ganz gut mit rein. Der schreibt uns, findet die CDU, Stefan, vielleicht in deine Richtung jetzt gefragt, dass das BSW der politische Rand ist? Gerade mit Blick auf Sachsen und Thüringen findet er selbst diese Aussage sehr unglaubwürdig.
Na, das muss man klar sehen, dass in der CDU es ja unterschiedliche Bewegungen gab. Da gab es sozusagen diese starke Abgrenzungsbewegung, die von oben, von der Bundeszentrale in Berlin, gegen die Landesverbände durchgesetzt wurde, was die AfD angeht. In den Landesverbänden gab es diesen Drang, je mehr man runter in die Basis ging, doch irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist 2018, 2019 noch unter Annegret Kramp-Karrenbauers Führung vom Bund versperrt worden. Dann um den Preis, dass man den Abgrenzungsbeschluss auch zu den Linken noch mal verfestigt hat. Und jetzt versucht hat, Mario Vogt insbesondere, zu sagen, naja, das BSW, das sind ja nicht die Linken und das sind eben kommunale Politiker, mit denen können wir eigentlich ganz gut. Da steht zwar Wagenknecht drauf, aber da ist jedenfalls hier in Thüringen nicht Wagenknecht drin. Deshalb könnte das schon gehen. Und im Moment sehen wir, wie das natürlich jetzt in der CDU sowohl in den Landesverbänden im Osten, aber ganz stark auch im Westen auf Widerstände stößt von den Leuten, die sagen, Moment mal, also da steht Wagenknecht drauf und Sarah Wagenknecht, das wissen wir doch, das ist die von der kommunistischen Plattform und die CDU und Kommunisten nie und nimmer, das darf nicht sein. Also da gibt es ein starkes Ringen und da kommt es jetzt wirklich auch sehr darauf an, wie klug die das machen, um das alles unter einen Hut zu kriegen. Einerseits den Versuch, da eine Landesregierung zu bilden und andererseits sowohl im Landtag, aber dann auch in der Partei Leute so einzubinden, dass das auch irgendwie gelingen kann, wahrscheinlich in einer, würde ich jetzt mal sagen, in einer Minderheitsregierung und nicht in irgendwelchen Formen von formalisierten Koalitionen mit dem BSW.
Claudia, inwieweit war der Wahlkampf denn auch in Brandenburg geprägt von diesem Friedensnarrativ, Krieg und Frieden, Ukraine,
sehr
Russland?
Stark. Sehr stark. Mhm. Sehr stark, ja, ja.
Und dann sind auch die roten Linien relativ stark zementiert, genauso wie in Sachsen und Thüringen.
Ja, also mein Eindruck war, dass das sehr stark war, dieses Thema. Und ich habe da mit einigen auch auf der Straße gesprochen, denen dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen es, da kommt dann so, die Frage ist, wie kommt es, dass es da so viele Putin-Versteher oder Russland-Versteher gibt im Osten? Ich habe das immer so interpretiert, dass es da so ein eingepflanzter Anti-Amerikanismus ist im Osten. Vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Sina, du bist ja in Brandenburg aufgewachsen, bist zwar noch nicht so alt, aber das würde mich jetzt von dir mal interessieren. Also dieses nicht pro Russland oder pro Putin, sondern eher dieses Anti-USA, Anti-Amerika, dieses Ressentiment, was da sehr stark jetzt auch im Wahlkampf wieder hervortrat.
Und zack, bist du hier auf dem heißen Stuhl gelandet und nicht mehr Moderatorin.
Ich kann da, Claudia, ich kann das gar nicht so unterschreiben, dass das so ist. Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Begriff Putin-Versteher, Russland-Versteher. Es gibt da irgendwie eine Nähe zum Teil, das kann man schon sagen. Aber das würde ich eher als kulturelle Nähe beschreiben. Klar haben wir auch Umfragen, in denen man sieht, dass die Unterstützung für die Ukraine geringer ausfällt in den ostdeutschen Bundesländern als bundesweit. Aber ich glaube, dass wir auch mit diesen Begriffen nicht weiterkommen. Und wenn man mit denjenigen darüber spricht, warum sie da Bedenken haben, sind das mitunter auch einfach friedensbewegte Menschen. Das kann man vielleicht auch einfach mal so festhalten.
Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, ich sage jetzt mal so die gedachte Überschrift Demokratie in Gefahr, in der Krise, alles das, was wir auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder diskutiert haben, dann können wir ja mal auf eine erfreuliche Entwicklung dieses Wahlabends gucken, und zwar auf die Wahlbeteiligung. Die hat wirklich einen Rekordhoch erreicht. 2019 waren es noch 61,3%, jetzt sind es 73%. Wir haben dazu eine...
War ja in Thüringen und Sachsen auch so hoch.
Ja, genau. War auch erstaunlich, dass erstes Statement ja auch des amtierenden Ministerpräsidenten in Thüringen, Ramelow, der erstmal sagte, also bevor ich hier über irgendwas anderes spreche, erstmal sage ich, also das hat die Demokratie geschafft. Christian Orschmann aus Berlin hat uns dazu eine Mail geschrieben und er schreibt, dass er erleichtert ist über das Wahlergebnis, auch wegen dieser hohen Wahlbeteiligung. Dann kommt ein dickes Aber. Was ist denn mit den Nichtwählern und Wählerinnen? Haben wir diese Menschen in Brandenburg und überhaupt in der Demokratie verloren, Stefan?
Naja, die hatte man verloren, aber man hat jetzt sehr stark gesehen, dass es Mobilisierungen im Lager der oder bei den Nichtwählern gegeben hat, besonders durch die SPD und durch die AfD. Also wir haben das lange gesehen, dass das fast ausschließlich bei früheren Wahlen die AfD war, die Nichtwähler und Wählerinnen für sich mobilisiert hat, aus der Abstinenz, so aus diesem stillen Schmollen, Grummeln, Protest, dem Gefühl der Machtlosigkeit herausgeholt hat und denen gezeigt hat, gebt uns die Stimme und da passiert was, da werdet ihr gehört, da gibt es Reaktionen drauf, das ist erfolgreich gewesen. Und hier scheint es jetzt aber auch der SPD gelungen zu sein.
Ich würde gerne.
Ja, kann ich eigentlich nur Stefan zustimmen. Ich interpretiere das als sehr, sehr positiv, dass jetzt die Wahlbeteiligung so hoch ist.
Ich meine, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass wir in einer Zeit leben, wo natürlich alle Menschen spüren, dass was in der Welt passiert, in dieser unruhigen Welt, das betrifft uns irgendwie, das beunruhigt uns. Und deshalb finde ich es auch ganz normal, dass solche Themen wie ein Krieg in der Ukraine oder in anderen Wahlen, in Städten auch, sowas wie der Krieg im Nahen Osten, die Palästina-Frage, dass man merkt, das geht uns ganz unmittelbar was an in unserem Leben, in unserem Zusammenleben. Und dass das dann eben Wahlkämpfe prägt, aber eben auch mobilisiert. Die Menschen werden politisch. Das Zweite ist, glaube ich, muss man dann aber eben auch sehen, dass die Antworten, die darauf geben, ausgesprochen unterschiedlich sind. Sina, du hast eben gesagt, man darf nicht unterschätzen bei der Russland-Frage, ja, da sind friedensbewegte Leute dabei oder Leute, die um eine Friedensordnung oder ein imaginiertes oder tatsächliches gutes Verhältnis um Russland trauern und sehen, das ist zerbrochen. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass in dieser Gesellschaft gerade hart darum gerungen wird, wie wir uns diese Gesellschaft vorstellen, wie wir mit insbesondere einer Migrationsgesellschaft umgehen wollen. Und noch konkreter, das ist eine Frage, die liegt unter ganz vielen, wie wir uns das Zusammenleben mit Muslimen vorstellen, ob wir die als Feindbilder markieren, ob es da ein gutes Zusammenleben gehen kann. Das sind die Fragen, die hier gerade verhandelt werden und die Antworten, die darauf gegeben sind, die sind eben sehr unterschiedlich und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass es eben in Teilen der Wählerschaft ein starkes Bedürfnis gibt nach autoritären Regierungsformen, nach Abgrenzung, nach einer nationaleren Abgrenzung, raus aus diesen schwierigen transnationalen, internationalen, europäischen Verhandlungsprozessen, nationale Lösungen, auch mit dem Wissen darum, wenn man sich in der Welt umschaut, dann gibt's Vorbilder, die damit in der Welt gerade stark sind. Und das, auch das ist dann Putin, das ist China, das ist Orban in Ungarn.
Ich wollte nur ganz kurz mal so ein bisschen so tun, als sei ich die Sekretärin von unserem Hörer Christian Orschmann, damit der zweite Teil der Frage nicht untergeht. Den finde ich nämlich auch wichtig. Also zu Recht habt ihr ja betont, was gut ist an der hohen Wahlbeteiligung. Aber die Frage ist ja, wenn wir jetzt hier die 73% haben, was ist mit den, Mathe war wirklich nicht meine Kernkompetenz, 27%, die eben nicht gewählt haben. Also sind die für immer verloren oder wie kriegt man die vielleicht auch zurück, zumindest in 5 Jahren oder nächstes Jahr bei der Bundestagswahl?
Aber hatten wir jemals, ich weiß nicht, Stefan, weißt du das, wann hatten wir jemals eine Wahlbeteiligung über 80% zum Beispiel?
Das müssen ja nicht immer die gleichen sein, ne? Also es geht ja darum, ja, wie kriegt man die zurück? Sind die verloren? Sind die 27, die lehnen sich jetzt zurück und wählen nicht mehr?
Ist das eine Altersfrage auch? Ich musste jetzt gerade an meine Großeltern denken, die im Zweifel nicht mehr wählen gehen, weil sie im Heim mit Demenz, wie auch immer, sitzen und auch gar nicht wählen würden jetzt an der Stelle. Brandenburg ist ja auch Demografie. Demografie als Faktor. Spielt das vielleicht auch eine Rolle?
Ich erinnere mich dran, in den ersten 2 Amtszeiten von Angela Merkel, da gab es geringere Wahlbeteiligungen und da gab es so ein Gefühl, Merkel schläfert alle ein, alle sind irgendwie, werden ruhig gestellt, werden zufrieden gestellt. Ist so eine dauernde große Koalitionsstimmung. Und es gab zum Beispiel auch bei den Linken, auch so in der linken politischen Philosophie, Chantal Mouffe und solche Leute, die gesagt haben, wir brauchen wieder eine viel polarisiertere Politik. Wir müssen politische Antagonismen schaffen und stark machen, damit Menschen mobilisiert werden. Und ich würde sagen, jetzt sind wir in der Zeit, da haben wir das sehr stark. Und wir sehen, da gehen die Menschen dann auch wählen. Aber ich würde rückblickend auch sagen, Nichtwählerschaft kann 2 Dinge aussagen. Das kann sein, dass da Menschen sind, die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht sehen, die vom politischen System, auch von uns Medien nicht erreicht werden und dann baut sich da was auf. Ein Groll, ein Zorn, ein Gefühl, eben nicht wahrgenommen worden zu sein und ein Rückzug und plötzlich, wenn die zurückkommen, wählen sie dann eben Protest, radikal und so weiter. Es kann aber auch sein, dass eben nicht wählen ein Phänomen von Zeiten ist, in denen es allen eigentlich gut sind, wo die Zeiten stabil sind und wo die Leute sagen, oh, kann schon irgendwie so weitergehen, muss ich jetzt nicht groß
auf die Straße gehen. So spielt keine Rolle, ob ich jetzt wählen gehe oder nicht, weil
ja, so, und eben muss auch keine Rolle spielen, ne? Ist eigentlich alles okay. Und insofern würde ich jetzt mal an der Stelle auch ein kleines Plädoyer dafür machen und sagen, also wenn wir in solche Zeiten zurückkämen, wo Nichtwählen auch als ein Zeichen von einer großen Zufriedenheit gewählt gedeutet werden kann, dann wäre es eigentlich nicht so schlecht. Aber ich glaube, das ist eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Wir werden nach wie vor in sehr, sehr unruhigen Zeiten leben und in Fragen, in denen sich diese Polarisierung noch weiter zuspitzen wird. Und da würde ich vorhersagen, wir werden weiterhin auch hohe Wahlbeteiligungen sehen.
Öffnen wir an der Stelle vielleicht mal unseren kleinen Journalistinnenkreis. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Matthias Winter aus Stadthagen. Das liegt nicht in Brandenburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Das liegt im Bundesland Niedersachsen.
Herzlich willkommen in dieser Live-Sendung.
Schon klar. Ich begrüße die drei Damen und den Herrn.
Und Sie haben bestimmt auch eine Frage mitgebracht oder eine Anmerkung.
Definitiv.
Wir sind gespannt.
Ja, einen Moment. Ja, ich war ein bisschen irritiert, dass man nicht zum Anfang der Sendung gesagt hat, bezüglich der Wahlbeteiligung, dass sie so hoch war, jetzt die dritte Wahlbeteiligung, und dass die Bevölkerung auch im Land, also nicht auch, können wir streichen, im Land Brandenburg entschieden hat, wir möchten hier nicht diesen rechten Flügel haben.
Das ist Ihnen so wichtig, das Thema, das hätten Sie sich gerne ein bisschen früher gewünscht, verstehe.
Wäre ich sehr verbunden gewesen, dass man das zum Anfang, dann werden ja heute Nachmittag, am frühen Nachmittag, muss ich sagen, ganz betonen, frühen Nachmittag, hatten wir schon mal so ein bisschen, dass die Wahlbeteiligung erhöht ist.
Warum glauben Sie, ist das so wichtig?
Dass man dann so, schon mal so anfängt, dass das die Bevölkerung uns auch wirklich gezeigt hat, wir möchten hier nicht diesen rechten Flügel. Und es war auch von Herrn Wolke ein wunderbarer Wahlkampf, muss ich sagen. Ich bin parteilos, das hatte ich auch den Kollegen bereits gesagt. Die Bundesebene ist Bundesebene. Das ist was ganz anderes. Ja, es gehört zusammen. Wir sind ja ein gesamtes Deutschland, das ist klar. Aber es muss, aber irgendwo muss da auch so ein bisschen, ja, weil der Osten liegt näher an diesem Diktator als der Westen. Und das begreifen viele Menschen nicht in unserem wunderbaren Deutschland.
Haben Sie eine besondere Nähe zu Brandenburg? So kann ja sein, vielleicht persönlich, oder waren Sie oft dort?
Das ist ja aber eine sehr private Frage.
Die Sie beantworten können oder auch
ja, muss er ja nicht beantworten.
Genau.
Mit Verlaub, ich schalte eher mein Gehirn ein und dann spreche ich.
Also meine das Synapse, ist sicherlich immer eine gute Sache. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Anmerkung. Matthias Winter war das aus Stadthagen in Niedersachsen, liegt das.
Herr Winter hat jetzt gerade aus Niedersachsen angerufen und interessiert sich trotzdem oder wie auch immer aus irgendwelchen Gründen für das Bundesland Brandenburg. Er hat uns jetzt nicht verraten, warum, ist völlig legitim. Ich würde da gerne mal einen Punkt, Stefan und Claudia, an euch reingeben, was man doch ein bisschen sieht. Brandenburg ist ein relativ kleines Bundesland. Es gab also eine relativ niedrige Bevölkerungszahl. Das Interesse an dieser Wahl ist jetzt nach unserem Draufblick an diesem Abend, an den Rückmeldungen, die wir bekommen, nicht so ausgeprägt, ist jetzt ein subjektiver Eindruck, wie nach den Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Habt ihr diesen Eindruck auch? Ist Brandenburg nicht so interessant in Berlin und oder auch
bundesweit? Naja, das hängt ja jetzt damit zusammen, dass Brandenburg sozusagen das dritte Land ist, in dem Landtagswahlen stattfinden und wir ja quasi mit Thüringen das erste Land erleben mussten, wo die AfD auf Platz 1 gelandet ist. Und wir hatten da diese beiden Wahlen gleichzeitig, was auch nochmal was anderes ist, ob man zwei Landtagswahlen hat mit ähnlichen oder unterschiedlichen Konstellationen oder jetzt diese dritte, in Anführungsstrichen, Ostwahl. Also ich glaube, das spielt schon noch eine Rolle.
Mhm. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das Interesse so viel geringer war. Wir haben letzte Woche noch auch bei uns im Politik-Podcast einen sehr interessanten, kann man sich immer noch anhören, mit vielen Erkenntnissen, genau, interessanten Politik-Podcast dazu gemacht. Und was die Claudia sagt, ist ja vollkommen richtig. Das war nochmal eine ganz andere Menge. Aber ich glaube, insgesamt muss man nochmal betonen, bundespolitisch haben wir jetzt eben in diesem Herbst sehr, sehr stark auf den Osten geschaut. diese Wahlen, die haben die Politik in insgesamt in ganz Deutschland enorm in Bewegung gesetzt, geprägt für lange Zeit. Aber wir reden natürlich über eine Wahlbevölkerung in allen östlichen Bundesländern ohne Berlin von etwa 15%, jedenfalls weniger als zum Beispiel allein die Wahlbevölkerung in Bayern.
Wir haben noch eine Hörermail aus Berlin, um das noch dazu zu sagen. Also es kommt viel rein, aber es ist ungefähr der Faktor 1 zu 10. Also auch das kann man mal so transparent sagen im Vergleich eben zu den doch sehr beobachteten und auch medial gecoverten Wahlen vor 3 Wochen. Und Gregor aus Berlin schreibt per Mail, was mich am Wahlkampf und der derzeitigen Politik langsam in den Wahnsinn treibt, das ist die Tatsache, dass sich SPD und CDU an dem einen Drittel der Wählerschaft orientieren, von dem Politikwissenschaftlerinnen sagen, dass sie gar nicht mehr erreicht werden und ihre Politik immer radikaler nach ihnen ausrichten. Wir sprachen vorhin drüber auch unter dem Stichwort Asyl- und Migrationsdebatte. Und dann kommt der Satz, für die, die etwa, also 55% der Wählerinnen und Wähler, schreibt er, die nicht die autokratischen und radikalen Parteien AfD und BSW wählen, das ist das Zitat, gäbe es kaum Angebote. Dort steigt der Frust jetzt ebenfalls. Ist das eine Abwärtsbewegung, wie Gregor aus Berlin schreibt? Seht ihr das auch so pessimistisch? Claudia?
Ich denke gerade nach. Ich habe noch keine Antwort darauf.
Vielleicht gut, man soll ja auch erst denken und dann sprechen.
Dann genau, haben wir ja gerade gelernt. Genau. Deshalb schweige ich jetzt.
Ich finde, dass die Frage ja sehr gut zu dem Aspekt strategisches Wählen zusammenpasst. Also wir haben ja da sozusagen auch darüber gesprochen, dass man seine eigentlichen Parteipräferenzen über Bord wirft und dann eben eine Partei wählt, die einem gar nicht in den Kram passt. Und jetzt schreibt Gregor aus Berlin und gleichzeitig gibt es da 2 Parteien, SPD und CDU, die sich nach seinem dafür halten, gar nicht mehr an denjenigen ausrichten, die eben nicht radikal oder auch populistisch wählen. Das ist ja, das
jetzt habe ich doch eine Idee dazu. Ja.
Siehst du, habe ich eine gute Brücke gebaut.
Vielleicht ist das auch was, wo wir als Medien, als Journalistinnen und Journalisten mal drüber nachdenken sollten. Auch so ein bisschen, also ich denke, man kann das auch ein bisschen als Appell an uns verstehen, warum wir da auch diesem Herdentrieb folgen. Ja, also das und auch nur bestimmte Themen dann plötzlich groß machen und andere Themen, von denen wir eigentlich sagen, die sind genauso wichtig, die kommen dann auch bei uns nicht vor. Mhm. Also sprich, das sind dann vielleicht die Themen, die das andere 2 Drittel der Wählerschaft interessieren würde.
Stefan, wie nimmst du das wahr? Also ich meine, du als Leiter des Hauptstadtstudios, ihr setzt Themen, genauso wie wir hier in den aktuellen Sendungen im Deutschlandfunk. Gibt es da irgendwo noch eine Leerstelle?
Ja, ich würde der Claudia da zustimmen und ich würde diese Aussage, ihr setzt Themen, die würde ich sehr stark relativieren. Also wir leben in einer Mediengesellschaft und da sind wir mit dem Deutschlandfunk auch sehr stark Teil davon, wo wir sehr abbildend sind in unseren Diskursen, also sehr stark das Nachzeichnen, fortführen, aufnehmen und dann weitergeben, was von der Politik vorgelebt wird. Also die Fähigkeit, Themen zu setzen selber, das wird, glaube ich, gerne überschätzt, sowohl von Menschen als auch manchmal von uns selber.
Schwerpunkte setzen, würdest du das eher treffen?
Ja, ihr kennt das ja aus unseren Redaktionsdiskussionen. Also es gibt sozusagen den ständigen Anspruch, auch in einer gewissen Weise den Wunsch, Themen zu setzen, interessante Themen zu setzen. Und ich glaube, wir empfinden das alle als unsere Aufgabe, auch zu sagen, als Journalistinnen und Journalisten mit unseren Kompetenzen erkennen wir relevante Vorgänge und erklären das, setzen das als Themen und versuchen Menschen davon zu überzeugen durch unsere Berichterstattung, dass wir da was Wichtiges gesehen haben, was andere vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber insgesamt, ich glaube, wenn man sich politische Diskurse anschaut, dann ist das ein Wechselspiel zwischen Politik und Medien. Aber ich glaube, dass wir zurzeit in einer Phase sind, wo das sehr stark die Politik ist, die Parteien sind, die bestimmte Diskurse sehr stark machen und wir in den Medien in der Situation sind, wo wir da sehr stark nachlaufen und das nachzeichnen und man kann ja nicht sagen, das ist nicht relevant, wenn die Politik sich über was streitet oder Themen sehr stark macht, aber wo wir sehr stark eben in so einer verstärkenden Rolle und nicht in der themensetzenden Rolle sind.
Also ich finde das schön, wenn wir selber da mal ein bisschen mutiger wären tatsächlich und sagen könnten, wir haben ja viel Sendefläche, wir haben lange Sendungen, das Thema ist jetzt auch wichtig. Warum setzen wir das nicht?
Vielleicht tun wir das noch in den Redaktions, in den Podcast nach Redaktionsschluss und geben das mal als Stichwort dahin weiter, weil wir gerade über Medien sprechen und wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Zu dem kommen wir gleich. Aber Claudia, ich würde gerne, weil wir beim Thema Medien sind, noch eine Frage anknüpfen. Mir wurde im Vorfeld der Wahl auch gespiegelt, dass es Regionen in Brandenburg gibt, in denen es, in denen einfach zum Teil auch gar keine Lokalzeitungen mehr gelesen werden. Dann liest man das kostenlose Anzeigen. Und dort wird dann das AfD-Interview relativ unkritisch zum Beispiel geführt. Also die Frage der Lokalmedien in Brandenburg, welche Rolle spielt das auch gesellschaftlich? Das vielleicht noch
auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen. Es gibt natürlich die Märkische Allgemeine Zeitung, es gibt die Märkische Oder Zeitung, aber die haben natürlich lange keine Rolle mehr, spielen nicht mehr die Rolle, die sie noch gespielt haben wie vor 25, vor 30 Jahren. Also die müssen sich total nach der Decke strecken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden schlecht bezahlt. Also die Vielfalt hat extrem abgenommen, kann auch nur zum Teil ausgeglichen werden durch den RBB. Also das ist schon ein wichtiger Punkt.
Genau zu dieser Debatte, Jens Teuber hört uns zu, hat uns per Social Media geschrieben, ihn beunruhigt und nervt auch die False Balance in den Medien. Dem Thema Migration und AfD werde viel zu viel Raum eingeräumt, schreibt er uns dazu.
Machen wir jetzt hier vielleicht einen Punkt unter diesen...
Darf ich das kurz korrigieren? Ich finde gar nicht unbedingt, dass man sagen muss, dem Thema Migration wird zu viel Raum eingeräumt. Also ich habe das ja eben gesagt, das kann ich nochmal wiederholen. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz, ganz wesentlichen Fragen für unsere Gesellschaft, wo das wichtig ist, uns selbst darüber zu verständigen, wie wollen wir in einer Gesellschaft leben, die sich so stark verändert durch Migration und durch viele andere Dinge, die da zusammenkommen, wirtschaftlicher, technologischer Wandel, demografischer Wandel, Altersschichtung und so weiter. Alles ändert sich, aber ganz wesentlicher Punkt ist, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und werden das noch stärker sein. Wie wollen wir da zusammenleben? Das ist wichtig. Aber diese Frage wird sich nicht daran entscheiden, um das mal sehr zugespitzt zu sagen, ob wir 500, 5000 oder 50.000 Menschen an den deutschen Grenzen zurückweisen. Das ist nicht die entscheidende Frage, aber die Diskussion, so wie sie war, hat in den letzten Tagen diesen Eindruck erweckt.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt an dieser Stelle nochmal zu unserem Publikum zurück. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung unterm Knöpfchen.
Ja. Hallo.
Hallo in die Runde. Wer ist denn da? Stellen Sie sich einmal kurz vor, bitte.
Carsten Nahrendorf, ich rufe aus Wolfenbüttel an. Ich bin ein Ossi, ich bin in den Westen gegangen.
Nach Niedersachsen, noch ein Niedersachsen.
Ja, genau. Wolfenbüttel liegt in der Nähe von Braunschweig in Niedersachsen. Mhm. Und ich wollte Ihnen erstmal mein Lob aussprechen. Ich finde das wirklich klasse, wie Sie heute kühl und nüchtern und beruhigt über diese hochemotionale Wahl sprechen. Also ich verfolge die Sendung mit großem Interesse. Und mein Grund, warum ich anrufe, ist, weil ich zur Erklärung gerne beitragen möchte, warum Dietmar Woidke es geschafft hat, diese Wahl zu gewinnen. Ich denke, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er in den Social Media in den Wochen vor der Wahl bestimmte Themen gesetzt hat, Themenblöcke, Großthemen. Und das waren nicht sehr viele. Das war übersichtlich. Er hat es immer wieder geschafft, auf bestimmte Themen hinzuweisen. Einmal die Stärke der Wirtschaft in Brandenburg. Dann hat er gesagt, dass die Sicherheit für ihn ein wichtiges Thema ist. Und er hat eigentlich sehr klar kommuniziert. Und das hat mich persönlich angesprochen. Und ich denke, das ist auch eine Lehre, die man für den Bundestagswahlkampf ziehen kann, dass man sich nicht verzettelt mit zu vielen Themen und zu vielen Aussagen, sondern dass man versucht, die Wähler auf Augenhöhe anzusprechen und nicht zu komplex zu kommunizieren, sondern klar und deutlich Themen in den Vordergrund zu stellen, die für die Wähler auch relevant sind, für die Alltagswelt.
Klingt danach, als sei Ihnen das wirklich beides wichtig, also Inhalte, aber eben auch die Art, wie das kommuniziert wird, ne?
Ja, genau, beides, ja. Mhm. Ja. Also die Auswahl der Themen und dann auch die Sprache, ja. Und da ist Dietmar Woidke anscheinend, hat er den richtigen Ton getroffen.
Claudia, ist er da ein
ja,
typischer Brandenburger?
Gerne, ja, total. Also ich würde das gerne unterstützen. Also er ist halt hundertprozentig auch ein Brandenburger. Er kommt ja, ja von hier, ist ja aufgewachsen an der Grenze zu Polen in Forst in der Lausitz. Er hat eine klare Sprache, eben auch sehr, aber auch gut verständlich. Und er handelt so nach dem Motto, ein Mann, ein Wort. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, was wäre denn, wenn das Ergebnis heute Abend so aussieht, dass zum Beispiel die SPD nur mit 10 oder 50 Stimmen nach hinten, also hinter der AfD landet, ja, bleiben Sie dann bei Ihrer Position und treten Sie zurück? Da hat er gesagt, klar. Und selbst wenn die AfD nur eine Stimme mehr hätte als wir, würde ich das machen. Also er will damit vermitteln, ich tue, was ich sage, und ich glaube, das kommt gut an.
Ja, ich glaube, das ist auch so klar, wie er das vermittelt, das ist Authentizität bei ihm. Das ist, er verstellt sich auch nicht. Er ist irgendwie, ja, er steht seinen Mann im Wahlkampf und setzt sich für die Menschen ein, und die Menschen spüren das und wählen ihn.
Herr Narendorf, danke, dass Sie sich bei uns gemeldet haben, dass Sie angerufen haben und Ihre Gedanken hier nochmal zum Ende dieser Sendung eingebracht haben. Damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Mit Dietmar Woidke haben wir angefangen, mit Dietmar Woidke enden wir. Das war der Tag live nach der Landtagswahl in Brandenburg.
Ach, und bei diesem Dankeschön, da schließe ich mich mal an, weil da sind ja noch ein paar Dankeschöns zu verteilen. Natürlich erstmal an Claudia van Laar, Korrespondentin, heute für uns live aus Potsdam zugeschaltet, aus dem Landtag. Besten Dank dafür, Claudia. Und Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios, war uns zugeschaltet mit den bundespolitischen Analysen für uns aus Berlin. Leo Ameln, Jens Becker haben für uns Hörer- und Userinnen-Rückmeldungen auf allen Kanälen eingesammelt und hier in die Sendung eingespeist. Hubert Barth aus der Technik war an den Reglern, unser Sendefahrer hier heute Abend. Und wir würden an dieses Dankeschön auch noch gerne einen kleinen Appell richten. Feedback wäre nämlich heute Abend besonders toll, sagen wir immer bei der Tag und meine es auch immer so. Aber gerade natürlich, weil wir hier was Neues ausprobiert haben, interessiert uns das besonders, wie es euch und Ihnen gefallen hat. Da wäre im Nachgang zu dieser Sendung eine Mail am besten an dertag@deutschlandfunk.de. Und dann nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir haben jetzt 21.17 Uhr. Das sind also alles Informationen, die wir hier diskutiert haben bis zu diesem Punkt am Wahlabend, an diesem 22. September 2024. Da kann sich natürlich noch was tun bis zum amtlichen Endergebnis. Das vielleicht mal für alle, die jetzt nicht live dabei waren, sondern das Ganze erst ein bisschen zeitversetzt hören. Das geht nämlich auch in unserer Deutschlandfunk-App. Dafür ist sie ja auch da. So, und mehr Analyse, noch mehr Analyse in der Montagsfolge von der Tag gibt's das Ganze dann auf jeden Fall. Und wir haben es gerade schon kurz gehört, auch im Politik-Podcast und natürlich in diesem Radio. Da findet auch noch ganz viel Information und Analyse statt, im Deutschlandfunk natürlich. Wenn ich von Radio spreche, spreche ich natürlich von Deutschlandfunk. Und wir beide hier in Köln sagen auch danke und tschüss. Sina Fröndrich
und Sarah Zerback.
Also, bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend.
Ich höre es noch atmen in der Leitung, wahrscheinlich in Potsdam oder Berlin. Claudia, Stefan, vielen Dank. Wir verabschieden uns alle unisono bei unseren Hörerinnen und Hörern.